Bei der Überlegung, was heute Morgen als ein gutes Predigtthema dran wäre, da kam mir in den Sinn, dass bei der letzten Bibelstunde, die ich gehalten habe, viele gesagt haben, boah, das ist doch so ein Thema, das müssten doch alle hören. Und da habe ich gedacht, ja, das werde ich dann auch tun, wenn das so ein Thema ist, das doch irgendwie uns alle angeht. Und zwar ist es ein Thema, das das letzte in einer Reihe ist, die ich in der Bibelstunde immer wieder gehalten habe. Und zwar, es geht hier um diese Themenreihe der Himmel. Der Himmel lohnt sich. Wir wollen miteinander auch heute Morgen einen Blick in die Zukunft werfen und das nicht als irgendwelche Hellseher oder Magier oder sonst irgendwelche Leute, die irgendwas raten müssen, sondern als Menschen, die die Bibel, das Wort Gottes haben, wo wir ganz, ganz klar und konkret Dinge finden, die tatsächlich in der Zukunft sein werden. Wir haben uns miteinander in den Bibelstunden Gedanken gemacht über diese Sachen, die ihr hier seht auf der Folie. Zum Beispiel der neue Himmel wird irdisch. Das heißt, wir werden viele, viele Dinge, die wir auf dieser Erde kennen, im Himmel wiederentdecken. Da wird uns nicht alles unbekannt sein. Da wird es viele Dinge geben, die Gott ja gemacht hat, schon auf dieser Welt, die wir dann da wieder antreffen. Gleichzeitig wird aber diese neue Welt eine wirklich himmlische sein. Wir werden uns wundern über manches, wie das da aussehen wird, wie es dazugeht, was wir da so antreffen, und es wird nicht bekannt sein, es wird himmlisch sein. Es wird eine riesige Stadt geben, das neue Jerusalem, eine gewaltige Stadt, eine wunderschöne Stadt. Es wird neue Menschen dort geben. Auch wir, wenn wir dort sind, werden neu sein. Es wird auch Arbeit im Himmel geben. Eine fantastische Arbeit, eine tolle Arbeit. Eine Arbeit, auf die wir uns freuen dürfen. Es wird auch was zu essen geben im Himmel. Ja, wir lesen das in der Offenbarung, in dem letzten Buch der Bibel, dass es da Früchte gibt in Hülle und Fülle, dass es in den Gewässern da Fische gibt und dass es wohl zum Essen ist. Wie das dann funktioniert mit dem Essen und ob wir dann da auch noch so WCs brauchen, das weiß ich nicht. Vermutlich nicht. Aber warum Gott sich das so gedacht hat, das werden wir dann fragen dürfen. Wir werden auch im Himmel Flora und Fauna finden, Pflanzen und Tiere. Ist erstaunlich, die Bibel sagt nicht allzu viel darüber, aber es gibt so ein paar Hinweise, wo wir merken, ja, es wird einfach eine total grüne, bunte, schöne Welt sein. Ähnlich wie der jetzigen, aber ohne all das Schlimme, all das Schwere, all das Leid. So, und dann kommen wir zu der Lektion für heute Morgen, nämlich der Lohn im Himmel. Das ist das, was ich ganz gerne mit euch gemeinsam durchgehen möchte. Und zuallererst habe ich euch ein Bild mitgebracht und möchte euch die Frage stellen, wie es euch geht, wenn ihr dieses Bild seht. Also ihr müsst jetzt nicht antworten, das ist ja schwierig hinter den Masken, ich weiß. Aber wenn man das so ansieht, dann können einem verschiedene Gedanken durch den Kopf gehen. Manchmal empfinden wir uns als Christen genau wie dieser eine rote Fisch, der am liebsten aus der Welt, wo er zu Hause ist, raus möchte, raushüpfen in was Neues, ein tolles Abenteuer, frei sein, nicht mehr gefangen sein, nicht mehr dieses kleine klägliche Fischglas, sondern mal fliegen können. Und Arthur hat das vorhin erwähnt, auch in der Einleitung, dass Gott ja diese Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, dass wir so eine Ahnung haben, wie schön Fliegen ist, auch wenn wir noch Fischer sind, dass wir eine Ahnung haben, dass da mehr sein muss als nur dieses kleine Fischglas, in dem wir leben. Dass Gott uns zu etwas Größerem, Höherem bestimmt hat, als einfach nur hier rumzukrebsen und so viele Probleme mit uns selber und mit anderen zu haben. Und es erinnert mich auch an einen Bibelvers, den der Apostel Paulus erwähnt, und er sagt, ich würde am liebsten ausheimisch sein, nicht mehr hier bei mir einheimisch. Ich möchte am liebsten schon weg sein, im Himmel sein, bei Jesus sein. Das wünsche ich mir. Und ich hoffe, dass wir als Christen alle diese Erwartungshaltung irgendwo kennen, dass wir uns so fühlen wie dieser Fisch, so zwischen diesen Welten. Hier nicht mehr zugehörig, obwohl wir noch hier sind, auch noch nicht angekommen da, wo wir hingehören. Und das zerreißt uns manchmal, das macht uns manchmal Mühe, das ist manchmal ein Kampf, dass wir genau wie dieser rote Fisch irgendwie so mittendrin sind und manchmal gar nicht wissen, wie es weitergeht. Jetzt gibt es natürlich eine interessante Herangehensweise für uns Christen. Und ich möchte ganz am Anfang gleich mit einem großen Vorurteil aufräumen, das es auch unter Christen gibt, nämlich mit dem Vorurteil, das wir in Johannes 5, Vers 24 angesprochen finden. Da sagt Jesus selber, wahrlich, wahrlich, sagt er. Das heißt, so wie pass sehr gut auf, denn das, was ich jetzt sage, ist enorm wichtig. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, nämlich dem Vater im Himmel, der hat ewiges Leben. Habt ihr das verstanden? Nicht der bekommt eines Tages oder der wird mal vielleicht, sondern der, der glaubt, der hat ewiges Leben. Und als ob das nicht genug wäre, an ganz klarer Aussage von Jesus, fügt er noch hinzu, und derjenige kommt auch nicht ins Gericht, sondern er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und ich hoffe, dass ich zu den meisten, die heute Morgen jetzt auch hier im Gottesdienst sind, spreche, als zu denen, die genau das für sich persönlich erlebt haben. Die diesen Schritt hin zu Gott getan haben, die glauben, die sagen, jawohl, ich vertraue Gott mein ganzes Leben an. Und deshalb komme ich nicht ins Gericht. Du hast dann den Schritt vom Tod ins Leben getan. Auch wenn du jetzt hier manchmal noch so ein bisschen todesähnlich aussiehst, auch wenn wir auf dieser Erde mit Leid und Tod zu tun haben, ja, trotzdem, als Menschen, als gesamtes Wesen, so wie Gott uns geschaffen hat, bist du dann nicht mehr ein Todgeweihter, sondern du bist dann ein ewig Lebendiger, für Gott Lebendiger. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, Moment mal, Paul, das kann ja so einfach nicht sein, dass ein Gläubiger, ein Glaubender, ein Christ nicht gerichtet, nicht verurteilt wird. Die Bibel spricht doch dauernd immer von Urteil, oder? Ja, das tut sie. Römer 14, Vers 9 bis Vers 12. Da heißt es, und das sagt auch der Apostel Paulus, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Und jetzt kommt's. Jetzt spricht er, wir werden alle, damit meint er also auch sich, auch alle Christen damals in Rom und so weiter, da spricht er zu gläubigen Menschen, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, Jesaja 45, Vers 23, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Ja, Moment mal, Paul, du hast doch gesagt, wir werden nicht gerichtet. Als Christ komme ich nicht mehr ins Gericht. Ja, und jetzt doch? Muss ein Christ also dann doch vor dem Richter erscheinen, vor Gott persönlich? Ja, das muss er. Aber wir werden bei diesem Gericht nicht verurteilt, sondern lediglich beurteilt. Und das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Habt ihr das soweit verstanden? War das einigermaßen auf Deutsch erklärt, verständlich? Okay, dann gehe ich weiter. Und zwar, damit das vielleicht noch ein klein bisschen besser sacken kann, habe ich das versucht, in einer Grafik aufzuarbeiten. Die Grafik sieht so aus. Die Bibel spricht von verschiedenen Gerichten. Und wenn wir das Wort Gericht lesen, müssen wir überlegen, welches Gericht meint die Bibel an dieser Stelle. Es gibt nämlich, und das sind so die beiden Gerichte, die ich jetzt eben euch auch versucht habe zu erklären, das Preisgericht, wo es um Preise geht, um Belohnung. Und dann gibt es das Gericht über Leben und Tod. Wer wird da gerichtet? Nun, bei dem Preisgericht eben wir, die Gläubigen, die Christen. Bei dem anderen Gericht, da werden Ungläubige gerichtet, Gottlose. Was ist der Maßstab, nach dem da gerichtet wird? Bei den Gläubigen, bei uns sind es die Taten, das, was du getan hast. Bei den Ungläubigen sind es erstaunlicherweise nicht zuerst die Taten, sondern zuerst ist es das Buch des Lebens, ob der Name drinsteht oder nicht drinsteht. Und wer nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Denn das ist dann die Konsequenz, das Urteil. Christen erwarten ewigen Lohn. Keine Verdammnis, keine Verurteilung, sondern ewigen Lohn. Ungläubige aber erwartet ewige Gottesferne und eben der Feuersee. Ich möchte das nur noch mal kurz hier gegenüberstellen. Natürlich kann man dazu noch mehr sagen, aber damit ihr wisst, worum es heute Morgen geht. Heute Morgen geht es mir ganz gezielt um dieses Preisgericht hier, nicht das andere. Heute Morgen denken wir nur über diesen Punkt hier nach. Über die Sache, die Gläubigen, die Christen eines Tages widerfahren wird. Denn so lesen wir das auch in 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat, mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Die Frage, die sich uns jetzt natürlich an diesem Punkt stellt, wenn auch ich als Christ eines Tages vor Gott, dem Richter, erscheinen werde. Und es ist keine Verurteilung, es ist nur eine Beurteilung. Trotzdem, ich muss da vor Gericht. Wie bereite ich mich auf diesen Gerichtstag vor? Wenn Jesus mir gegenübersteht als mein Freund und Bruder, als mein Herr, als mein Heiland, aber dann auch als mein Richter? Was muss ich dann tun oder was muss ich dann lassen, damit ich auf diesen Tag zusteuern kann? Damit ich da keine Angst haben brauche, bei diesem Gericht irgendwie nicht so gut abzuschneiden? Ja, die Antwort steht gleich im Vers davor, und zwar 2. Korinther 5, Vers 9. Da heißt es ganz lapidar und ganz einfach: Es ist uns eine Ehre, Gott zu gefallen. So bereiten wir als Christen uns auf diesen Tag vor. Wir wollen jetzt schon hier auf der Erde Gott gefallen. Nicht uns selber, nicht der Gemeinde, nicht meinem Nachbarn, sondern Gott. Und wenn ich Gott gefalle, da brauche ich überhaupt keine Angst haben vor diesem Richter, oder? Das ist genauso wie mit Kindern, und ich habe ja 3 davon. Wenn die was ausgefressen haben, dann haben sie Angst vor mir, oder? Weil ich dann ihr Richter bin. Na, komm her, Freundchen, was hast du wieder angestellt? Wenn sie aber mir gefallen haben, wenn sie gehorsam waren, wenn sie lieb waren, dann brauchen sie keine Angst haben. Dann bin ich nicht ihr Richter, dann bin ich ihr lieber Papa. Nun, der bin ich natürlich auch als Richter. Aber das Empfinden ist anders. Und merkt ihr, genauso können wir auch als Christen wählen, ob wir Jesus als dem lieben Bruder begegnen und ihn wunderbar und herzlich gerne in die Arme schließen, sagen, wow, danke, oder ob wir zittern und denken, oh, was wird er nur sagen? Und es liegt ja dann nicht an ihm, sondern es liegt dann an uns. Wie können wir Jesus gefallen? Es gibt für junge Leute, ich behaupte mal auch für Ältere, eine ganz einfache Merkhilfe. Es gibt so tolle Leuchtarmbänder. Ich vermute, dass wir die nicht parat haben am Büchertisch, aber die kann man auch online bestellen. Und zwar so kleine Leuchtbänder, da steht drauf WWJD. Das ist eine Abkürzung von einem englischen Satz. Wer weiß, was das heißt? Ja, what would Jesus do auf Englisch, auf Deutsch? Was würde Jesus tun? Ich finde das hervorragend, dass schon Kinder solch ein Armbändchen tragen, nicht damit sie es tragen, sondern damit sie sich genau diese Frage stellen, was würde jetzt Jesus tun? Nicht, was tue ich? Wie gefalle ich mir? Sondern wie kann ich jetzt Jesus gefallen? Und ich denke, es würde auch uns Erwachsenen gut tun, dass wir solch ein Bändchen nicht nur immer am Arm tragen, manchmal auch auf der Stirn, manchmal auch vor der Stirn und es jederzeit vor Augen haben, was würde Jesus tun? Dann würden wir so anders leben, oder? Dann hätte ich heute Morgen wahrscheinlich auch manches schon anders gemacht. Und die letzte Woche auch. Und die Tage, die vor mir liegen, wahrscheinlich auch. Dann hätte ich nicht reagiert, wie Paul Schuster reagiert, sondern wie Jesus. Und das macht manchmal einen großen Unterschied in unserem Leben aus. Es ist uns eine Ehre, Gott zu gefallen. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 14. Hier geht es um dieses Jesus-Gefallen. Da sagt Paulus auch, niemand kann ein anderes Fundament legen, außer dem, das längst gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Ob aber jemand auf diesem Fundament Gold, Silber und wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Denn das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, dann wird er belohnt. Frage, mit welchem Material kann ich auf Jesus bauen? Und merkt euch wohl, auf Jesus bauen. Nun mit Gold, Silber und edlen Steinen oder mit Holz, Heu und Stroh. Das eine brennt, das andere brennt nicht. Und was er auch damit sagen wollte hier Gott, ist ganz klar. Du kannst auch als Christ auf Jesus bauen, eigenartigerweise auf sein Fundament, auf ihn, auf die Wahrheit, aber mit völlig falschem Material. Das ist dann nachher alles für die Katz. Und wir lesen dann weiter, wenn es verbrennt, dieses Material, dann wird er, der mit Holz, Heu und Stroh gebaut hat, den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Nun, wie beschreibt Paulus die Errettung trotz wertloser Werke? Er sagt, alles, womit diese Person gebaut hat, ist einfach dahin. Es bleibt quasi nur noch die nackte Person übrig. Nicht mal die Kleider am Leib hat die noch. Auch die waren vergebens. Es hat nicht gehalten. Es ist alles durchs Feuer verbrannt. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, dass alles Leben und Schaffen für die Katz war. Wenn dein Leben und dein Arbeiten für die Katz war, dann wird auf jeden Fall dieser Tag, wenn wir vor Jesus stehen, einer sein, der ist äußerst beschämend, traurig und armselig, oder? Wollen wir so in dieses Preisgericht hineingehen als Christen? Ich möchte diesen Punkt einfach ein bisschen wirken lassen. Nicht, um euch Angst zu machen, aber weil ich den Eindruck habe, dass manche Christen in unserer westlichen christlichen Welt so falsch denken über diesen Tag, der kommen wird. Und weil sie meinen, Hauptsache errettet. Aber möchtest du an diesem Tag bittere Tränen heulen, weil du dein ganzes Leben in den Sand gesetzt hast und weil du nicht für Jesus gelebt hast, nicht Gott gefallen hast mit deinem Leben, sondern nur dir selber oder wem auch immer? Wisst ihr, die Bibel spricht von dieser Tatsache. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Wie leben wir damit als Christen? Ist uns das egal? Ja, ich habe den Eindruck, es gibt heutzutage Leute, denen ist manches echt egal. Und dann müssen sie halt gehen und laufen und rennen. Aber es wird an diesem Tag ganz sicher nicht egal sein. Und dieser Tag wird ganz sicher kommen. Deshalb auch sagt Jesus dann, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen, sondern sammelt euch doch lieber Schätze im Himmel. Das ist der Rat, den Jesus uns gibt, wo er sagt, Leute, es ist nicht egal, wie ihr lebt, auch als Christen nicht. Weshalb sollen wir Schätze im Himmel sammeln? Ja, es ist ja ganz klar, weil sie unvergänglich und auf ewig sicher sind im Himmel. Nur deshalb. Wie oft jagen wir auf dieser Erde Sachen hinterher? Auch ich persönlich muss hier als großer Versager vor euch stehen. Dinge, die uns irgendwie wichtig sind, die wir meinen, alles haben zu müssen. Und was ist es? Holz, Heu und Stroh. Naja, ein paar Metallschrauben am Auto. Auch die werden durchs Feuer zergehen. Auch die haben keinen Bestand. Auch der Mercedes-Stern wird nachher nicht in der Ewigkeit zu finden sein. Versteht ihr? Wir kümmern uns so viel um irdische Schätze, drehen uns so viel um uns selber und vergessen dabei, dass wir Schätze sammeln sollten im Himmel. Da, wo es, wow, tolle Rendite. Auf ewig sicher. Ich weiß nicht, wie ihr auf diesen Sommer zusteuert. Der Frühling ist so herrlich draußen und ich freue mich so. Und ich hoffe, dass auch Corona damit irgendwie ein bisschen kürzer treten muss und wir mehr zum Zuge kommen. Aber wenn ich an unsere Wirtschaft denke, an das, was dann die Firmen und auch die Banken jetzt dann irgendwie, dann weiß ich nicht, wie es wird. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die Reichtümer, unsere, mein Konto auf der Bank, und vielleicht ist es eines Tages einfach weg, einfach nichts mehr da. Und die Bank sagt mir, Herr Schuster, Sie können bei uns nichts mehr holen, gibt nichts mehr. Ja, was mache ich da mit allem, was ich gesammelt habe? Es gibt einen Spruch auch unter Christen, den ich interessant finde. Was bedeutet es für einen Christen, das letzte Hemd hat keine Taschen? Das sagt man manchmal so, gell? Ja, das heißt, wir können nichts mitnehmen. Wir brauchen da nichts reinpacken auf dieser Erde, oder? Aber dieser Spruch stimmt nur zur Hälfte. Das stimmt natürlich. So dieses Irdische, dieses Holz, Heu und Stroh können wir nicht mitnehmen. Aber wir können trotzdem was mitnehmen. Gold, Silber und edle Steine. Und wie viel davon? Gewaltig viel. Also man müsste diesen Spruch irgendwie als Christ etwas umschreiben. Wir müssen sagen, das letzte Hemd hat für irdische Sachen keine Taschen. Aber für himmlische hat es Riesensäcke. Sammel sie voll. Denn die nimmst du mit. Und die lassen sich nicht im Himmel sammeln. Die musst du jetzt sammeln, auf der Erde. Und jetzt kommt die große Frage, ja Paul, du hast gut reden, du wirst ja bezahlt dafür, dass du so tolle Sprüche hier loslässt, solche Predigten hältst in der Gemeinde, du hast es ja einfach. Nein, nein, ich habe es genauso schwer wie ihr auch. Denn die Bibel sagt, das Beurteilen der Taten, das, was man da sammelt, das macht Gott. Das macht nicht die Gemeinde oder irgendein toller Pastor oder so. Das macht Gott. Ihr sagt, was Gold, Silber und edle Steine sind und was eben nicht gut war. Wir lesen in Matthäus 10, 41 und 42. Wer einen Gerechten aufnimmt, nun, der bekommt dann den Lohn von einem kleinen Gastgeber, von so einem Schlucker. Nein, wer einen Gerechten aufnimmt, der bekommt den Lohn eines Gerechten. Und wer einem von diesen Geringgeachteten hier auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, ich versichere euch, er wird gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Das beruhigt mich sehr. Denn, wisst ihr, auch ich persönlich vergleiche mich mit so ganz tollen Christen. Es gibt ja so Vorbilder, die man so hat, auch in der christlichen Welt, wo man sagt, wow, wie der würde ich gerne sein. So ein Ulrich Pazani vielleicht oder ein Charles Spurgeon oder ich weiß ja nicht, wen ihr so anhimmelt im christlichen Lager, wer euch so ein Vorbild ist. Ja, oder irgend so ein Missionar, der durch Afrika gezogen ist und die Elefanten niedergetrampelt hat oder, nee, hat er nicht. Also wisst ihr, man hat so Glaubenshelden vor Augen, wo man sagt, wow, das wär's, so wie der. Aber was sagt Jesus hier? Was für ein Verhältnis besteht zwischen dem, was ich tue für Gott und der Belohnung? Er sagt hier, auch wenn du nur ein ganz kleiner Diener bist, dann wirst du trotzdem unwahrscheinlich herrschaftlich und fürstlich und königlich belohnt werden. Du bekommst den Lohn von dem Großen. Das heißt auf Deutsch gesagt, Ulrich Pazani kommt zu uns in die Gemeinde. Wow. Und dann darf ich ihm einfach einen Schluck Wasser reichen. Hier auf die Kanzel, weil er so trockenen Mund hat und beim Predigern und so. Und wisst ihr was? Dann kriege ich den Lohn von ihm. Der erwirtschaftet er für mich. Und ich habe ihm nur einen Schluck Wasser gegeben, nicht mehr. Versteht ihr, was die Bibel hier sagt eigentlich an dieser Stelle? Du musst nicht den wahnsinnig großen Kasper hier abgeben, den christlichen. Du musst einfach nur ein Diener sein. Und du wirst einen dicken, fetten Lohn bekommen. Und was für einen? Die Bibel nennt zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist eine arme Witwe aus Zarpat. 1. Könige 17, Vers 8 und 9 lesen wir, da sagte der Herr zu Elia, Elia, das ist wie Ulrich Pazani, nur noch viel größer, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer, und das habe ich hinzugefügt, armen Witwe, den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Gott, was machst du? Eine arme Witwe soll der Riesenpropheten versorgen? Ich dachte, die kommt eine fette Gemeinde, die richtig Kohle haben. Gott gibt einer armen Witwe einen Auftrag, einen Riesenpropheten zu versorgen. Was besaß denn diese arme Witwe, um Elia zu versorgen? Was hatte sie? Ich höre. Mehl und Öl und davon reichlich. Okay, sie hatte eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das war das Einzige, was sie noch hatte. Mehr hatte sie nicht. Und die bekommt von Gott den Auftrag, versorgt den Propheten. Das ist ja irgendwie, also, kann man das noch verstehen? Aber was sie noch hatte, diese arme Witwe, und das war eine Ausländerin, Sie hatte auf jeden Fall die Bereitschaft, Gott gehorsam zu sein, koste es, was es wolle. Als Elia zu ihr kommt, vor dieser Stadt Zapat, und sagt, bitte versorg mich, Gott hat gesagt, du sollst, da sagt sie, du, ich habe nichts mehr. Ich bin eigentlich dabei, die letzte Mahlzeit zu machen und dann werden mein Sohn und ich sterben, weil dann ist vorbei. Und dann sagt Elia, bevor du das für dich machst, mach aber für mich etwas. Und dann machst du auch für dich. Und das ist der Punkt, wo diese Witwe wahrscheinlich schon überlegt hat. Aber sie tut es. Sie tut es, auch wenn es völlig unverständlich ist, auch wenn es völlig unlogisch ist, aber sie tut es ganz einfach. Ich möchte jetzt nicht fragen, wie viel Kilo Mehl ihr daheim habt und wie viel Liter Öl ihr daheim stehen habt. Und wenn ihr es nicht daheim habt, dann könnt ihr zum Konto rennen und das Geld holen und dann kriegt ihr beim Rewe und bei Aldi und Penny genügend dafür, oder? Also wir sind keine armen Witwen von Zapat. Und doch ist es interessant, dass Gott gerade diese Frau benutzt, um für Gott etwas Wertvolles zu tun. Mit dem ganz kleinen bisschen, was sie überhaupt noch hat. Und da sagt mir, dass selbst die Ärmsten, dass selbst die Benachteiligsten in Anführungsstrichen immer noch etwas haben, was sie Gott geben können. Immer noch etwas haben. Ja, es gibt so diesen irrigen Gedanken, oh, ich bin ja ein Armer, ich habe ja nichts zu geben. Ich habe ja nur ein Laptop und ein Auto und eine Familie. Mehr habe ich ja nicht. Jeder Mensch hat von Gott Gaben bekommen, die er Gott zur Verfügung stellen kann, egal wie arm er ist. Also wenn du Sozialhilfeempfänger bist oder arbeitslos, hast du immer noch Dinge, die Gott dir anvertraut hat, die du ihm geben kannst. Und Gott will dir nicht das Geld aus der Tasche ziehen, aber Gott will, dass du bereit bist, für ihn zu leben. Und habt ihr noch in Erinnerung den Vers, den ich vorher aus Matthäus gelesen habe? Wisst ihr, was für einen Lohn diese Witwe bekommt? Sie bekommt nicht ihren Lohn. Sie bekommt den Lohn vom Elia. Ein weiteres Beispiel, denn jetzt kommen wir zu uns. Eine reiche Frau aus Sunem, das ist gerade mal ein Prophet weiter, der Elisa. Und von dieser reichen Frau lesen wir, eines Tages kam Elisa durch das Dorf Sunem. Dort lebte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Und von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu Gast, wenn er dort durchkam. Und sie sagte zu ihrem Mann, ich weiß, dass unser regelmäßiger Gast ein heiliger Mann Gottes ist. Lass uns auf der Dachterrasse ein kleines Zimmer für ihn bauen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Frage an euch, was besaß diese Frau, um Elisa zu versorgen? Sehr viel? Ja, die hatte einiges mehr. Ja, das stimmt. Ich habe es so genannt hier, sie besaß Kochtalent. Denn sonst wäre Elisa nicht jedes Mal immer da eingekehrt. Die hat wahrscheinlich echt super kochen können. Sie besaß einen Bausparvertrag, denn da war Geld auf der Kante für einen Anbau. Und sie besaß auch einen klugen Ehemann. Oh, die hat viel gehabt, oder? Und was hat sie gemacht? Sie hat es genutzt für Gott. Ich weiß nicht, was du von diesen Sachen besitzt. Ob du Kochtalent hast oder bei dir immer alles anbrennt. Ob du einen Bausparer hast, egal ob der jetzt schon voll ist oder nicht. Ob du gute Familie hast, Ehepartner, Freunde, Enkel, Kinder, wie auch immer. Aber es sind lauter Dinge, die Gott dir geschenkt hat. Nicht, um sie für dich zu verbraten, sondern um Gott zu ehren, um Gott zu gefallen, auch damit. Und da kam mir ein gutes Beispiel in den Sinn. Und ich vermute, dass manche Jugendliche das kennen, oder? Könnt ihr euch daran erinnern, an dieses Haus? Ihr wart nämlich vor 2 Jahren in Kroatien, oder sind es sogar schon 3 her. Und da habt ihr Angelika und Stipo kennengelernt. Angelika ist Deutsche und Stipo, ihr Mann, kommt da von da unten her. Ist, glaube ich, irgendwie Bosnien und dann über was auch immer und jetzt wohnt er aber in Kroatien, also irgendwie so. Und ist Berufsschullehrer. Und es sind Leute, die haben so ein Herz für Gott und für Menschen, dass sie Jahre da sind. Die könnten auch hier in den Westen hochziehen zu uns, wo man richtig fett wie die Mare im Speck lebt. Das tun sie aber nicht, weil Gott sie dahin geschickt hat, weil sie wissen, dort sind wir richtig, da braucht uns Gott. Und was sie getan haben, und das haben Steffi und ich live erlebt, als wir in unserer Flitterwochen dort vorbeigefahren sind, sie haben genauso ein kleines Prophetenkämmerchen auf ihr Haus oben drauf gebaut. Weshalb? Ja, damit Leute, die vorbeikommen, einfach mal eine Kammer für sich haben. Das ist kein Riesenluxus da oben. Das ist einfach nur, da passt auch nur ein Bett rein und ein kleines Tischle und ein Schemel und eine Lampe. Genau wie damals bei Elisa, mehr nicht. Aber es ist so etwas Wertvolles, wenn man Mittel, die Gott einem zur Verfügung stellt, wenn man sie Gott zurückgibt, wenn man weiß, es macht Gott eine Freude, wie ich damit umgehe. Der Bausparer ist nicht nur für mein Hobby gedacht. Der Bausparer ist nicht nur für meine Altersvorsorge gedacht. Der Bausparer ist auch für Gott gedacht. Der Anbau, den ich mache, das Auto, das ich mir leiste, ist nicht nur für eine tolle Ausfahrt auf der Schwarzwald-Hochstraße gedacht. Es ist auch für Gott gedacht. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus Lukas 19 und da erzählt Jesus eine Beispielgeschichte. Und die Frage, die wir uns stellen bei dieser Geschichte ist, was lernen wir an diesem Punkt über himmlische Belohnung? Lukas 19, Vers 12 bis Vers 26, ich spare aber ein paar Verse zwischendrin aus. Da sagt Jesus, ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Er rief 10 seiner Diener zu sich und gab jedem ein Pfund Silbergeld. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Als er zurückkam, ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte erfahren, welchen Gewinn jeder von ihnen erzielt hatte. Der erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat weitere 10 gebracht. Da sagte der König zu ihm, hervorragend, du bist ein guter Mann. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der zweite kam und berichtete, Herr, dein Pfund hat weitere 5 eingebracht. Auch ihn lobte der König. Du sollst Herr über 5 Städte werden. Doch der nächste, der kam, erklärte, Herr, hier ist ein Pfund Silber. Ich habe es in einem Schweißtuch aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein so strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Du nichtsnutziger Sklave, sagte der König. Mit deinen eigenen Worten verurteilst du dich selber. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere. Warum hast du mein Geld dann nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Dann wandte er sich an die Umstehenden und sagte, nehmt ihm dieses Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfund erworben hat. Aber Herr, sagten sie, er hat doch schon 10 Pfund. Ja, erwiderte der König. Aber denen, die einen Gewinn vorweisen können, wird noch mehr gegeben werden. Und denen, die nichts gebracht haben, wird selbst das, was sie hatten, weggenommen. Jesus hat dieses Gleichnis nicht erzählt, um uns Angst zu machen. Denn genau das war der Grund, weshalb dieser Mann nichts gewirtschaftet hat, weil er Angst hatte. Hast du Angst? Brauchst du nicht. Angst ist ein herrlich schlechter Ratgeber. Auch beim Christsein nicht. Sondern es sollte die Freude sein darüber, dass du etwas wirtschaften darfst für einen wunderbaren Herrn. Und das Interessante ist ja, dieser Erste, der diesen Silbertaler bekommen hat, und sie haben ja alle gleich viel bekommen, oder? Der hat aus diesem einen Silbertaler, das ist ungefähr ein Tageslohn, hat der 10 gemacht. 10 Tageslöhne, das ist ja nicht viel. Mach aus 1 Euro 10 Euro, das ist locker, das schafft mein Sohn. Der geht auf die Straße raus und reißt ein paar Blumen aus dem Garten, verkauft den, hat er 10 Euro. Also das ist ja nicht schwer, aus 1 Euro 10 Euro zu machen, oder? Das kann doch jeder. Und wisst ihr, was die Belohnung war? Nicht eine dickere Geldbörse, auch kein Diplom, das man sich an die Wand hängt. Der wurde Bürgermeister über 10 Städte. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass bei Treue im Kleinen eine unwahrscheinlich große Belohnung auf uns wartet. Möchtest du Bürgermeister werden über 10 Städte? Das kann sich wahrscheinlich kaum einer vorstellen. Vielleicht die meisten wollen das vielleicht auch gar nicht, weil so ein Bürgermeister hier auf der Erde ist ja, ach, der muss ja, kriegt ja alles ab und so. Aber im Himmel, die gehören dann dir, diese Städte. Du bestimmst dann, wie es da lang geht. Und da sind keine Leute, die dir krumm kommen und böse. Sondern die kommen mit Freude zu dir. Die freuen sich, dass du ihr Bürgermeister bist. Bei Treue im Kleinen winkt Herrschaft über Großes. Und die Chance auf den größten Lohn ist für alle gleich. Ein Glas Wasser reichen und du kriegst den fettesten Lohn dafür, weil du es für Jesus getan hast. Zum Schluss möchte ich ein paar Verse aus der Offenbarung erwähnen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Also wenn du dich auf dieser Erde gemüht hast als Christ, wenn du investiert hast, wenn du gehaushaltet hast, wenn du gewuchert hast, was ist es dann, was im Himmel auf dich wartet? Auf jeden Fall Ruhe. Erwarte nicht die Ruhe hier auf der Erde. Das wäre zu früh gefreut. Die kommt erst noch, die wirkliche Ruhe. Aber dann erwartet dich auch ein Leben von dem Ertrag all dessen, wofür du dich gemüht hast. Der Johannes sagt hier, die Werke, die diese Menschen getan haben, sie folgen ihnen nach. Das ist wie so ein Bankkonto, das ordentlich fettgedeckt ist, ja, so ein Scheck, da ist ordentlich was dahinter. Du hast leichte Taschen, aber da ist ordentlich was hinten dran und du hast eine Sicherheit, du hast eine Zuverlässigkeit, eine Freude, eine Ruhe, weil du weißt, egal was kommt, mir kann da nichts passieren. Ich bin abgesichert. Die Werke folgen mir nach. Ich habe ausgesorgt. Ja, auch so etwas kann uns im Himmel passieren, dieses Ausgesorgt. Dass du eine fette Wolke von Werken hast, die dich ruhig werden lassen im Himmel. Und dann sagt Paulus auch noch, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit leider nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und er sagt es auch nochmal weiter in 2. Korinther 4, Vers 17, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Nun, was ist mit der Herrlichkeit? Dieses Mühen auf dieser Welt, die Leiden dieser Zeit, sie gehen erstmal schnell vorbei. Das sagen diese Verse. Sie gehen schnell vorbei, wie im Flug. Du musst nicht Angst haben, dass es ewig geht. Das hört bald auf. Und dann aber sagt auch die Bibel sehr deutlich, sie bewirken auch etwas. Wenn du richtig gebaut hast, trotz dieser Leiden oder gerade mitten im Leid, dann wird dich eine zukünftige Herrlichkeit erwarten, da wirst du nur mit den Ohren schlackern. Da werden dir die Augen ausfallen, was das für einen Lohn bedeutet. Und Paulus sagt es so schön hier in Römer 8, dass die Leiden dieser Zeit, und die sind ja manchmal heftig, oder? Dass die überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Das heißt, wenn du diese Balkenwaage da hast und die Leiden hineinlegst, das ganze Furchtbare dieser Welt, und Gott legt dann seine Herrlichkeit in die andere Seite, da wird dieses Leiden nichts ausmachen. Das wird sich auch null bewegen, diese Waage, null. Es wird überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Das können wir uns oft nicht vorstellen, ich weiß. Wir leiden ja manchmal furchtbar, nicht nur ich mit meiner Nase hier und so. Wir leiden ja furchtbar auf dieser Welt. Ja, manche Leute leiden wirklich furchtbar. Aber Jesus hat versprochen, dass es eine Herrlichkeit geben wird, die wird unermesslich und sie wird ewig sein. Und da möchte ich euch Mut machen. Kurze Werbung zum Schluss. Es gibt eine tolle christliche Zeitschrift, nennt sich Ethos. Und in der allerersten Ausgabe von diesem Jahr war dieses Titelbild. Da steht so ein kleines Männchen vor dem Matterhorn und würde am liebsten gern da hoch, aber ohne Seil und ohne Erfahrung schafft man das nicht. So kommen wir uns manchmal vor in Bezug auf den Himmel und auf die Belohnung. Und dann dieser Titel, gib alles, bloß nicht auf. Und der Untertitel hat mich aber bewegt, weil ich dachte, wow, wie passt denn das zusammen? Im Sommer 2020 steht da nämlich, erfuhr Günther, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Wie er und seine Frau Gabi mit der vernichtenden Diagnose umgehen, erzählt das Ehepaar im Interview. Und das ist in dieser Zeitschrift zu finden, dieses Interview mit diesem Günther. Und der ist inzwischen gestorben, der ist inzwischen in der Herrlichkeit. Und das Leiden, das er hatte, das ging so schnell vorbei. Und auch wenn es für ihn vielleicht furchtbar war und für die ganze Familie, das zählt überhaupt nicht mehr. Das merkt man gar nicht an der Herrlichkeitsfrage. Gib alles nur nicht auf. Ja, als Christen denken wir oft, dass wir Reisende sind. Und da sind wir. Reisende auf dem Weg zur himmlischen Heimat. Und als Christen müssen wir uns auch immer wieder sagen, los geht's, mach weiter. Der Weg ist noch nicht zu Ende, bis du nicht in der Herrlichkeit bist. Noch bist du ein Reisender. Los geht's, Aufbruch statt Krise. Denn der Himmel lohnt sich, denn Jesus belohnt dich. Amen.